Deutschlandfunk. Eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Politische und soziale Reformen in Kasachstan sollen auch die Zusammenarbeit mit dem Westen erleichtern. Wir schauen gleich, wie die Opposition im Land diesen Wandel einschätzt. Erinnern an den Sturz des ersten frei gewählten ägyptischen Staatspräsidenten vor 10 Jahren und blicken auf die Folgen der westlichen Energiewende für Südamerika. In Argentinien wächst der Widerstand gegen den Lithiumabbau. Und schließlich begleiten wir unsere Korrespondentin in den US-Bundesstaat Montana. Hier ticken die Uhren anders als im Rest des Landes. Die gescheiterte Meuterei der Wagner-Söldner vor einer Woche hat auch Auswirkungen für Russlands Nachbarn. Die Behörden in Kasachstan haben in dieser Woche Alarm geschlagen. Sowohl die russische Armee als auch die Söldnertruppe Wagner versuchen demnach verstärkt, Kasachen für den Kriegsdienst anzuwerben. In einer Region, in der mehr als 40% der Einwohner ethnische Russen sind. Für die kasachische Führung kommt diese äußere Einmischung zur Unzeit, versucht sich die Regierung doch an einem Balanceakt. Zwar hilft sie Moskau beim Umgehen der westlichen Sanktionen, aber die russischen Annexionen in der Ukraine erkennt Kasachstan nicht an. Auch innenpolitisch setzt das Land andere Akzente. Die Führung wirbt mit umfassenden politischen und sozialen Reformen. Sogar die Machtkonzentration des Präsidenten wurde gelockert. Doch Ankündigungen sind das eine, die politische Realität etwas ganz anderes. Deutschlandfunk-Korrespondent Florian Kellermann ist nach Kasachstan gereist, um dort unter anderem mit der Opposition über die Lage im Land zu sprechen.
Elvira Begzadena hat etwas vor in der kommenden Woche. Die gelernte Krankenschwester will eine Partei offiziell registrieren, gemeinsam mit ihren Mitstreitern. Es ist der 16. Versuch. 15 Mal wurden wir nicht registriert und 15 Mal haben wir dagegen geklagt. Doch die Gerichte sind korrupt. Sie urteilen immer im Sinn des Justizministeriums. Allah Kasachstan ist die einzige echte Oppositionspartei. Deshalb werden wir unterdrückt. Präsident Tokayev hat echte Angst vor uns. Allah Kasachstan heißt Vorwärts Kasachstan. Die Partei wendet sich gegen Korruption und für eine klare Ausrichtung des Landes nach Westen, weg vom großen Nachbarn Russland. Das Justizministerium begründete die Nichtregistrierung bisher damit, dass die Partei nicht genügend Gründungsmitglieder habe. Doch das könne sie widerlegen, sagt die 33-Jährige. 1500 Mitglieder hätten extra ein kleines Video aufgenommen, in dem sie ihre Mitgliedschaft bestätigen. Das ist mehr als doppelt so viel wie gesetzlich gefordert. Der kasachische Präsident Kasym Schomar Tokayev hat Anfang des vergangenen Jahres demokratische Reformen angekündigt. Das war nach den blutigen Zusammenstößen zwischen Polizei und Protestierenden. Ich bin fest davon überzeugt, unser Land braucht grundlegende Reformen, sonst droht Stillstand. Die geplanten Reformen haben zwei Ziele. Sie treiben die Demokratisierung konsequent voran und sie sorgen dafür, dass der Staat widerstandsfähig und regierbar bleibt. Ein deutlich anderer Zungenschlag als bei Tokayevs Vorgänger Nursultan Nazarbayev. Es gelte in Kasachstan heute wenigstens nicht mehr als normal, sich als autoritärer Staat darzustellen, sagen Beobachter. Und einige Reformprojekte sind inzwischen Gesetz. Der Präsident darf lediglich noch eine Amtszeit absolvieren. Die dauert allerdings 7 statt bisher 5 Jahre. Es gibt wieder ein Verfassungsgericht. Und die Abgeordneten für das Parlament werden jetzt nicht mehr nur über Parteilisten gewählt, sondern einige Sitze werden jetzt auch über Direktmandate vergeben. An der politischen Realität hat das bisher wenig geändert. Tokayev gewann die Präsidentenwahl im vergangenen November mit mehr als 80% der Stimmen. Die Hürden für die Gegenkandidaten waren so hoch, dass nur unbekannte Funktionäre antraten, die Tokayev nicht gefährlich werden konnten. Ähnlich die Parlamentswahlen im März dieses Jahres. Aus der nicht registrierten Partei Alha Kasachstan wollten sich 4 Mitglieder für ein Direktmandat bewerben. Keiner wurde zur Wahl zugelassen. Auch die von Türkei versprochene Demonstrationsfreiheit gebe es nur auf dem Papier, sagt Elvira Begzadina. Wenn jemand eine nicht genehmigte Demonstration ankündigt, werden wir sofort verfolgt. So war das etwa an einem Sonntag im April. Ich habe den Müll rausgebracht. Da kamen Polizisten und haben mich festgenommen. Ein mir unbekannter Mann hatte an jenem Tag zu einer Demonstration aufgerufen. Sie hielten mich 8 Stunden auf der Polizeidienststelle fest, obwohl ich 2 kleine Kinder habe. Noch härter traf es einen der bekanntesten Kasachen, den Extremsportler Marat Zhulambayev. Er hat als Langstreckenläufer in den 1990er Jahren 4 Wüsten in Rekordzeit durchquert. Auch er gehört Alha Kasachstan an. Im Mai wurde er verhaftet. Der Vorwurf, er habe eine extremistische oder terroristische Organisation unterstützt. Eine Lüge, sagt Elvira Begzadina. Die Staatsmacht wolle schlicht jeden mundtot machen, der so populär ist, dass er ihr politische Konkurrenz machen könnte. Zhulambayev droht nun bis zu 5 Jahre Haft. Beobachter bestätigen das Bild, das Elvira Begzadina zeichnet. So Dimash Aljanov, Politologe an einer von der Staatsmacht unabhängigen Denkfabrik in Astana. Tokayev hat keine echten Reformen umgesetzt. Er unterdrückt die Zivilgesellschaft wie sein Vorgänger Nazarbayev, allerdings nicht mehr ganz so eifrig. Immer noch ist die ganze Macht im Staat in der Hand des Präsidenten. Bei der Parlamentswahl hat kein einziger Oppositioneller einen Sitz bekommen. Opposition ist de facto illegal. Zuletzt verschärfte die Regierung ihren Kurs gegen die Zivilgesellschaft noch. Im Juni hat das Parlament ein Gesetz beschlossen, das unabhängige Blogger im Internet bedroht. Sie müssen sich nun als juristische Personen registrieren und eine offizielle Buchhaltung führen. Für viele eine hohe Hürde. Außerdem sollen Blogger bestraft werden können, wenn sie eine angebliche falsche Behauptung verbreiten. Das Gesetz, das in abgeschwächter Form an Gesetze in Russland erinnert, muss noch vom Oberhaus Senat bestätigt werden. Warum lehnen sich nicht mehr Kasachen dagegen auf? Die Menschen seien unpolitisch, meint Elvira Begzadina. Doch die Unzufriedenheit mit dem korrupten System wachse. Nehmen wir die Waldbrände, die es gerade in der Region Abay gab. Die Leute haben selber mit ihren Autos, mit ihren Schuhen versucht, das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr hat sich als katastrophal ausgerüstet gezeigt. Sie hat uralte Fahrzeuge und teilweise nicht einmal feuerfeste Schuhe. Das würden sich die Menschen irgendwann nicht mehr bieten lassen, meint Elvira.
Die Offenheit für demokratische Reformen ist in Kasachstan kaum mehr als eine politische Willensbekundung. Die Opposition im Land bleibt weiter auf verlorenem Posten, wie unser Korrespondent Florian Kellermann beobachtet hat. Mohamed Mursi hieß der erste frei gewählte Staatspräsident Ägyptens. Vor 11 Jahren kam der Muslimbruder an die Macht. Regieren konnte Mursi allerdings nur wenige Monate. In einer wirtschaftlich desolaten Lage für das Land konzentrierte sich die politische Führung stark auf religiöse Themen. Ägypten sollte sich zu einem islamistischen Staat entwickeln. Wirtschaftliche Öffnung, Meinungsfreiheit, eine liberale Demokratie, die Schlagworte des arabischen Frühlings rückten in den Hintergrund. Ein Jahr nach seiner Wahl putschte schließlich wieder einmal das ägyptische Militär. Mursi wurde abgesetzt, verhaftet und zum Tode verurteilt. Heute, 10 Jahre später, hat sich die soziale Lage für Millionen Ägypter deutlich verschlechtert. Freiheitsrechte wurden weiter eingeschränkt und die Zahl der politischen Gefangenen ist hoch. Demokratische Perspektiven? Fehlanzeige, wie Anne Almeling berichtet.
Mohamed Mustafa hat viel zu erzählen. Dennoch spricht er langsam, macht immer wieder Pausen, denkt nach. Für das Interview hat der junge Ägypter die Wohnung seines Freundes vorgeschlagen, aus Sicherheitsgründen. Sein richtiger Name lautet anders, aber den möchte er nicht preisgeben, denn er zählt sich zur Opposition und will nicht erkannt werden.
Man gilt als Verbrecher, wenn man gegen das Regime ist. Und das trifft nicht nur die Muslimbrüder. Wo sind zum Beispiel die Anhänger der Ultras? All ihre Anführer sind im Gefängnis. Auch viele Linke und Oppositionelle verschiedenster Bewegungen sind in den Gefängnissen von Sisi.
Zu vielen Freunden und Bekannten habe er den Kontakt verloren, erzählt Mohammed Mustafa. Nicht, weil sie ihm egal wären, sondern weil sie verschwunden sind. Mohammed Mustafa vermutet, dass auch sie hinter Gittern sitzen, ohne ein Urteil oder einen fairen Prozess. So wie er selbst. 6 Monate verbrachte Mohammed Mustafa im Gefängnis, kurz nachdem in Ägypten das Militär die Macht übernommen hatte. Das Volk will den Sturz des Regimes. Ende Juni 2013 demonstrieren zehntausende Menschen auf dem Tahrirplatz im Zentrum von Kairo. Wie schon im Januar 2011 beim Sturz von Langzeitherrscher Hosni Mubarak. Sie sind enttäuscht von ihrem Präsidenten, von Mohamed Morsi, den sie ein Jahr zuvor zu ihrem Staatsoberhaupt gewählt hatten. Viele Ägypterinnen und Ägypter sind unzufrieden mit der Politik des ehemaligen Muslimbruders, der seine politischen Gegner ausgrenzt, keinen demokratischen Wandel ermöglicht und auch der Wirtschaft nicht auf die Sprünge hilft. Das Militär und die Staatsapparate erkennen die Gunst der Stunde. Am 3. Juli 2013 setzt der Oberbefehlshaber der ägyptischen Streitkräfte, Abdel Fattah al-Sisi, Morsi ab und erklärt öffentlich:
Die Streitkräfte haben aufgrund ihrer einsichtigen Vision gespürt, dass das ägyptische Volk, das sie zu seiner Unterstützung aufruft, sie nicht dazu aufruft, die Macht oder die Herrschaft zu übernehmen, sondern dazu, sich in den Dienst der Öffentlichkeit zu stellen und die Forderungen der Revolution zu schützen.
Viele Ägypter reagieren erleichtert. Sie hoffen, dass das Militär dem Volk zur Seite steht und ihre Forderungen ernst nimmt. Der Essayist und Politikwissenschaftler Amar Ali Hassan aus Kairo erinnert sich.
Ein großer Teil des Volkes glaubt, dass der damalige Verteidigungsminister Abdel Fattah al-Sisi sagte, dass die Armee nicht nach der Macht strebt, dass sie das Land beschützt und die Macht wieder an die Zivilbevölkerung zurückgibt.
Doch genau das passierte nicht. Knapp ein Jahr später wird Abdel Fattah al-Sisi als neuer Präsident vereidigt, nach einer Wahl, die demokratischen Mindeststandards nicht genügte. Schon bald wird offensichtlich, dass sich Sisi nicht am Willen des Volkes orientiert, sondern dass er vor allem ein Ziel verfolgt, um jeden Preis an der Macht zu bleiben. Dafür lässt er 2019 sogar die Verfassung ändern. Demnach könnte er bis 2030 Präsident bleiben und das Schicksal Ägyptens bestimmen.
Der heutige Regierungsstil in Ägypten erinnert an den mittelalterlichen Herrschaftsstil in Europa, also die Vorstellung von gottgegebenen Rechten für die Könige und eine ungezügelte Herrscherhand, die mit Blick auf den öffentlichen Besitz macht, was sie will.
Die Forderungen des Volkes, das Mubarak gestürzt und Brot, Freiheit und soziale Gerechtigkeit verlangt hatte, sind längst verhallt. Offen die eigene Meinung zu sagen, trauen sich nur noch sehr wenige in Ägypten, wenn überhaupt, sagt der Oppositionelle Mohammed Mustafa.
Ich glaube, niemand in Ägypten fühlt sich sicher. Also niemand, der gegen die Regierung ist. In diesem Land gibt es keinen Raum für andere Sichtweisen. Selbst wenn man früher gegen die Mächtigen war und heute gar keine Meinung mehr hat, befindet man sich immer noch in der Gefahrenzone.
Unter der Herrschaft von Abdel Fattah al-Sisi ist die Zahl der politischen Gefangenen in Ägypten drastisch gestiegen. Die Pressefreiheit wurde stark eingeschränkt. Die meisten Ägypter leiden allerdings unter der schweren Wirtschaftskrise. Viele wissen kaum noch, wie sie ihre Familien ernähren sollen. Armut, Unterdrückung, soziale Ungleichheit – dafür waren die Ägypter 2011 nicht auf die Straße gegangen. Nach dem Sturz von Mubarak und den ersten freien Wahlen in Ägypten schien alles möglich zu sein. Eine wirtschaftliche Öffnung, Meinungsfreiheit, eine liberale Demokratie. Doch spätestens mit der Machtübernahme des Militärs vor 10 Jahren sei die Hoffnung vieler Ägypterinnen und Ägypter auf eine bessere Zukunft geschwunden, sagt Amar Ali Hassan.
Die Revolution von 2011 wollte Ägypten in eine Demokratie verwandeln. Doch nach dem 3. Juli wurde das Land wieder eine Diktatur.
Amar Eine Bilanz 10 Jahre nach dem Sturz des ersten frei gewählten Präsidenten Mohamed Morsi in Ägypten. Der Beitrag war das von Anne Almeling. Weißes Gold nennen viele Menschen in Südamerika den Rohstoff Lithium. Denn wer das Leichtmetall besitzt, kann von einer goldenen Zukunft träumen. Ohne Lithium keine Batterien für Smartphones und E-Autos und auch keine Robotik. Der Hunger nach Lithium ist daher weltweit enorm. Doch die Bodenschätze haben einen Preis, nicht nur auf dem Weltmarkt, sondern auch für die Gesellschaft in den Förderländern. Umweltschützer fürchten den Ausverkauf der Natur und klagen über eine Energiewende im reichen Westen, die sich auf Kosten der Armen im globalen Süden vollziehe. In Nordargentinien, wo große Lithiumvorkommen vermutet werden, spitzt sich dieser Konflikt zwischen Wirtschaft und Umweltschutz derzeit zu. Es geht um eingeschränkte Demonstrationsrechte und weniger Rechte der indigenen Bevölkerung. Die Gegner der Lithiumwirtschaft machen mittlerweile auf der Straße mobil, wie Reinhard Baumgarten beobachtet hat.
Die Proteste begannen friedlich. Ein vereintes Volk wird niemals besiegt, so ihre Botschaft. Hunderte waren gekommen. Sie sorgen sich um ihre Heimat. Sie fürchten die Zerstörung ihrer Umwelt. Sie kämpfen gegen die Ausbeutung ihrer natürlichen Ressourcen. Dann nahmen die Spannungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten zu. Steine und Knüppel flogen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Bei der heftigen Straßenschlacht wurden 70 Menschen verletzt und Dutzende festgenommen. Wir verteidigen unser Land, klagt eine verzweifelte Frau. Wir wollen keine Sklaven sein, ebenso wenig wie ihr. Wir haben schon viele Jahre gelitten. Die Proteste in der nordargentinischen Provinz Jujuy richten sich gegen die Regionalregierung. Diese will die Provinzverfassung ändern. Unter anderem soll das Recht auf Demonstration eingeschränkt werden. Es sei verboten, Straßen zu blockieren und es sei verboten, in öffentliche Gebäude einzudringen, rechtfertigt Gouverneur Gerardo Morales das harte Vorgehen. Wir halten uns an Gesetze und Verfassung. Es darf nicht sein, dass sie im Namen des Demonstrationsrechts 8 Autos anzünden und die Gesetze brechen. Die Einschränkung des Demonstrationsrechts, so fürchten Umweltaktivisten und Vertreter indigener Gemeinschaften, solle den Protest gegen den geplanten Lithiumabbau in ihrer Region zum Schweigen bringen. Die Provinz Jujuy verfügt über namhafte Lithiumvorkommen. In Argentinien dürfen die Provinzen laut Verfassung von 1994 über die Bergbauressourcen verfügen. Ausländische Unternehmen verhandeln mit den jeweiligen Provinzen über die Vergabe von Lizenzen. Es gebe keine Lithiumförderung ohne vorherige gründliche Beratungen und Berichte über die Umweltverträglichkeit, verspricht Gouverneur Morales. Umweltaktivisten haben erhebliche Zweifel. Das Ökosystem de la Puna, ebenfalls im Norden Argentiniens, sei trotz vieler Versprechen durch den Abbau von Lithium zerstört worden, klagt Clemente Flores. Sie glauben an grüne Energie. Sie zerstören etwas, um etwas anderes zu bekommen. Sie tun so, als sei es grüne Energie. Es ist ein Geschäftsmodell zu sagen, es ist grüne Energie. Ein Geschäft, das gewaltige Gewinne verspricht, rechnet Ernesto Pico von der Universität Santiago del Estero vor. Im Jahr 2012 wurde eine Tonne Lithium für $4,000 verkauft. Ende letzten Jahres wurde sie für $78,000 verkauft. Doch die Sache in Jujuy, wie auch andernorts in Argentinien, habe einen Haken. Der allergrößte Teil der satten Gewinne gehe an ausländische Minengesellschaften. Was hat das für wirtschaftliche Auswirkungen für das Land? Laut argentinischem Gesetz lassen die Unternehmen nur 3% Lizenzgebühren übrig. Ganze 3% von dem, was umgesetzt wird, geht an die Provinz, der die Ressourcen gehören. Im Nachbarland Chile hingegen flössen zwischen 40% und 45% in die öffentlichen Kassen, so Ernesto Pico. Der Lithiumabbau verursache vielerorts gigantische Umweltschäden, mahnen deren Gegner. In einer der trockensten Zonen der Erde, im Länderdreieck Chile, Bolivien, Argentinien, wird zu Lithiumgewinnung mineralhaltiges Grundwasser in gewaltige Becken gepumpt. Ist das Wasser verdunstet, kann aus den Rückständen Lithium gewonnen werden. Das Alkalimetall Lithium ist wichtig für die Herstellung leistungsfähiger Batterien für Elektroautos. Die Verkehrswende in westlichen Ländern vom Verbrenner zum E-Auto hinterlasse eine Schneise der Verwüstung, kritisiert Enrique Viale. Unsere Natur darf nicht geopfert werden, damit jeder Amerikaner einen Tesla hat und Europäer ihren BMW ersetzen. Das überlastet unsere Erde. Es gibt auch nicht genug Lithium. Das muss überdacht werden. Unsere Natur darf nicht für die Energiewende des globalen Nordens geopfert werden. Ein Dilemma für den Norden und den Süden, meint der Umweltanwalt Viale, über das noch zu wenig nachgedacht werde.
Sie hörten einen Beitrag von Reinhard Baumgarten. Nicht nur in Argentinien wird um Lithiumvorräte gekämpft. In dieser Woche haben China und Russland in Bolivien Investitionen in Höhe von umgerechnet 1,3 Milliarden Euro angekündigt, um die Lithiumvorkommen dort auszubeuten. Berge im Westen, Cowboys und Rinderherden im Osten. Natur, soweit der Himmel reicht. Herrliche Sommer und extra lange Winter. Das ist das klassische Bild Montanas. Der Bundesstaat im Nordwesten der USA ist ungefähr so groß wie Deutschland, aber mit gut 1 Million Einwohner eher einsam und verschlafen. Doch der seit jeher konservativ geprägte Bundesstaat verändert sich. Die Region ist zum Sehnsuchtsort für reiche Städter geworden. Aus kleinen Städtchen werden teure Boomtowns, die Einheimische verdrängen. Und doch hat sich Montana an vielen Stellen die ruhigere Gangart von früher bewahrt. Leben und leben lassen, nah an der Natur, auch mit ihren Härten, wie Deutschlandfunk-USA-Korrespondentin Doris Simon bei einem Besuch erfahren hat.
So it's a 100% natural tan, there's no chemicals in it at all.
This bison, shot it?
Ryan Sherburns großer Esstisch verschwindet unter dem riesigen Bisonfell. Dunkelbraun und wollig weich hängt es bis auf den Boden. Im Zimmer riecht es leicht nach dem Holzrindenextrakt, mit dem der indigene Präparator das Bisonfell bearbeitet hat. Der frühere Besitzer vom Stamm der Blackfeet hat eine große Herde und er schuldete Ryan noch Geld. Weil er nicht flüssig war, bot er Ryan an, eines seiner Tiere zu schießen. Das Bison hatte auch deshalb ein so schönes, dichtes Fell, weil es im Reservat der Blackfeet-Indigenen lebte, direkt an der kanadischen Grenze. 7 Monate Eis und Schnee pro Jahr, erzählt Ryan. Wie fast alle hier im Norden von Montana jagt und fischt auch der Motelbesitzer in seiner Freizeit. Dabei geht es nicht nur ums Vergnügen. Eine Tiefkühltruhe voll selbstbeschafftem Fleisch und Fisch ist eine wichtige Entlastung der Haushaltskasse. Die Leute sind nicht reich in dieser Gegend im Osten des grandiosen Glacier Nationalparks. Indigene Blackfeet-Metzger zerteilten Ryans Bison direkt vor Ort. Am Ende kam fast eine halbe Tonne Fleisch zusammen. Innereien und die Zunge spendete Ryan Sherburn den Blackfeet für ihre Stammeszeremonie. Ryan Sherburn kennt die Traditionen und Bräuche der Blackfeet. In der Highschool war er der einzige Weiße in seiner Klasse. Seine Familie lebt seit 6 Generationen auf dem Land der Indigenen, das heute ein Reservat und Teil des Glacier Nationalparks ist.
Ja, it was intense. I had all butchered by Blackfeet people right there, right where he lived. It was really intense and a special moment.
Von Beruf ist Ryan Sherburn Archäologe, aber seit vielen Jahren verdient er sein Geld mit dem Mountain Pine Motel. Gebaut wurde es 1948 von seinen Großeltern. Innen ist fast alles neu. Von außen könnten die kleinen Häuschen unter hohen Kiefern mit jeweils 2 Stühlen vor dem Fenster einem Film der 50er Jahre entsprungen sein. So wie auch die majestätischen Gipfel der 3000er, die sich dahinter in den Rocky Mountains abzeichnen.
Wir stehen in einem 76 Jahre alten Motel, in einem Ort, in dem es weitgehend noch so aussieht wie vor 76 Jahren. Einige Gebäude sind noch älter. Die Glacier Park Lodge am Ende des Weges gibt es schon seit den 1910er Jahren.
Ryans Großeltern wollten damals Wanderern und Familien eine freundliche und preiswerte Unterkunft bieten, damit diese den nahen Nationalpark erkunden können. Genau so soll es bleiben, sagt Enkel Ryan.
Manche Menschen kommen nach einem Tag im Park mit Tränen in den Augen zu mir. Sie empfinden etwas, von dem sie nie wussten, dass sie es empfinden könnten. Als ich jünger war, hielt ich alles hier für selbstverständlich.
And in my younger years, I took it all for granted.
Mit alles meint Ryan die umwerfende Schönheit des Nationalparks, die Natur in diesem Teil Montanas, die Einsamkeit, die Einfachheit. In East Glacier Park Village gibt es nur einen General Store. Bis zum nächsten kleinen Supermarkt fährt man eine halbe Stunde. Die Bäckerei und 3-4 Lokale haben nur im Hochsommer geöffnet. Nach der Highschool wollte Ryan deshalb weg. Er ging in Montanas einzige echte Universitätsstadt. Ryan Sherburn studierte und arbeitete als Archäologe. Er habe nicht wertschätzen können, wie außergewöhnlich und großartig seine Heimat ist, sagt er rückblickend.
I started to realize I had something very special. I had a direct connection to a place.
Doch die Bindung an seinen Heimatort, die Familie und 150 Jahre Familiengeschichte zogen ihn schließlich zurück an die Ostflanke der Rocky Mountains. Als seine Frau das erste Mal mit ihm ins Mountain Pine Hotel kam, war sie nicht begeistert. Erst eine lange Autofahrt durch einen Schneesturm, dann heulte nachts der Wind mit bis zu 130 Stundenkilometern um das Haus.
Ich weiß noch, wie ich im Bett lag und sie zu mir sagte, hast du keine Angst, dass das Dach wegfliegt? Und ich sagte, schau dich um im Ort. Jedes dieser Gebäude ist 60, 70, 100 Jahre alt. Keins hat bisher sein Dach verloren. Wenn sie so lange durchgehalten haben, dann wird es jetzt wohl auch nicht passieren.
Seither leben Ryan und seine Frau gemeinsam in ihrem Motel, seit 10 Jahren mit ihrer Tochter. Ryan liebt jede Jahreszeit in East Glacier Park Village. Den Hochsommer, wenn er nonstop Ansprechpartner für tausende Gäste ist, ebenso wie den plötzlich einbrechenden Winter.
Well, I love it. My life is basically like 140 days of intense human interaction. You know, thousands of guests, phone calls and emails, talking about the park. Showing people where to hike.
Anfang Oktober kommt irgendwann der Einschnitt und man taucht übergangslos ein in Ruhe und Stille. Dann gibt es nur noch dich, deine Familie und die wenigen, die hier leben. Ich liebe diesen Wechsel. Ich liebe die Ruhe im Winter. Wir gehen Skilanglaufen und vielleicht hört man den Wind mit 100 Stundenkilometern über einem heulen, aber sonst hört man nichts.
Ryan Sherburn ist ziemlich sicher, dass dieser Teil Montanas noch lange lebenswert bleibt. Weil sich im schönen, aber kargen Blackfeetland Dinge nicht so rasch ändern wie im Westen Montanas. Und weil es hier zu lange zu kalt und zu dunkel ist für viele Menschen. Ryan fährt immer seltener weg und wenn, dann freut er sich jedes Mal aufs Heimkommen nach East Glacier Park Village. Rein menschlich fühle er sich hier so viel wohler.
But I tell you, I travel away from here less and less. And when I do, I'm ready to come back. I mean, it is that much more comfortable as a person.
Montana als Sehnsuchtsort für Naturverbundene. Doris Simon über den US-Bundesstaat, der als Basis für nukleare Interkontinentalraketen für die USA auch eine große strategische Bedeutung hat. Am Mikrofon dieses Auslandsmagazins war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.